Es begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Montagmorgen an Jutta Engert hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und in der kommenden Stunde mit dabei sind, wenn wir über das Thema sprechen, wie Kinder in dieser Zeit gut christlich erziehen. Und zu Gast haben wir die Lehrerin Legendäre, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes aus dem niedersächsischen Uelzen zugeschaltet. Ja, immer noch ganz da mit 94 Jahren. Das ist beachtlich und das wissen wir zu schätzen. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, unermüdlich sind Sie ja schon, ja, wahrscheinlich seit über 65 Jahren dabei und setzen sich dafür ein, was Kinder, was Jugendliche, was Eltern brauchen, um Kinder gut erziehen zu können, dass Kinder einmal selbstbewusst, glücklich, zielstrebend ihr Leben auch in die Hand nehmen können. Es gibt heute viele gesellschaftliche Herausforderungen, die dem zuwiderlaufen, viele Kräfte, die Mann sein, Frau sein, Familie sein, nicht wahrhaben wollen. Und Erziehung ist dann natürlich umso schwieriger. Vor allem sagen viele Eltern ja auch, mein Kind soll das später selbst entscheiden, wenn es um die Frage nach der religiösen Erziehung geht. Aber haben Eltern denn mit dieser vorgegebenen sogenannten Neutralität nicht schon eine wichtige Entscheidung getroffen? Nämlich zum Beispiel, dass die Frage nach dem Lebenssinn, nach Glaube, Liebe und Hoffnung offenbar keine Rolle spielt. Und vor allem auch, dass die Kinder keine Grundlage vermittelt bekommen, nach der sie überhaupt eine freie Wahl haben und eine Entscheidung darauf dann auch treffen können. Woran ist denn eine religiöse Erziehung überhaupt geknüpft, habe ich mich vorab gefragt. Baut sie nicht ganz wesentlich auf der Natur des Menschen auf? Nämlich, dass es Eltern als Vater und Mutter gibt, die ihre Kinder ganz selbstverständlich und natürlich lieben, sie umsorgen, immer für sie da sind in den ersten Lebensjahren, wenn die Kinder als physiologische Frühgeburt ganz selbstverständlich auf diese Eltern als erste und vorläufig einzige Bezugspersonen angewiesen sind, lebensnotwendig, so dass Eltern ihre Kinder normalerweise auch nicht in fremde Hände geben in den ersten Lebensjahren, wo die grundlegende Bindung und Beziehung zu allen weiteren Lebensschritten aufgebaut wird. Dass Kinder später selber einmal lieben können, weil Liebe die Kraft ist, die Beziehung schafft. Dass Kinder überhaupt einmal hoffnungsvoll ihr Leben in Angriff nehmen können, weil Hoffnung eben auch die Kraft ist, die Zukunft schafft. Und dass Kinder überhaupt einmal glauben können, weil der Glaube die Kraft ist, die Sinn stiftet. Religiöse Erziehung kann nur auf diesen natürlichen Grundbedingungen des Menschseins aufbauen, wenn sie gesund und reifen soll und nicht in Psychosen führen soll. Aber dort, wo die Ökologie des Menschen, seine Natur als Mann und Frau, in alle möglichen Perversionen verkehrt wird, ist schon die Erziehung selbst eine große Herausforderung. Der wollen wir uns heute stellen, hier in dieser Sendung. Wie gesagt, mit Christa Mewes, der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, die schon seit Jahrzehnten auf Fehlentwicklungen hinweist, ihre Stimme immer wieder erhoben hat, die auch auf geänderte gesellschaftliche Vorstellungen und Erziehungstrends auch immer da wieder den Finger in die Wunde gelegt hat und ihr Herzensanliegen in weit über 121 Büchern zum Ausdruck gebracht hat zu Erziehungsfragen, zu gesellschaftlichen Trends. Ja, und ihre Arbeit bündelt sich letztendlich auch im Verein Verantwortung für die Familie, wo sie Familien informieren und stärken wollen. Und ja, heute machen sie sich auch erst einmal Gedanken über diese natürliche Erziehung, denn die ist ja heute schon auch groß in Frage gestellt. Und Frau Mewes, man könnte sagen, Sie haben das auch schon vor Jahrzehnten, haben Sie das so schon kommen sehen, dass das so drastisch und dramatisch wird, dass ja praktisch alles in Frage gestellt ist heute?
Ja, ich habe gesehen, dass die Kinder zu wenig mehr im Mittelpunkt standen. Dass man die Kinder gewissermaßen über all dem neuen Aufschwung und all den wundervollen Dingen, die man jetzt im technizistischen Zeitalter machen kann, einfach an die Seite stellt. Das war der ganz große Schaden. Das war das, was einfach der verantwortungsvollen Aufgabe der Kindererziehung nicht mehr entsprach. Und deswegen müssen wir hier genau einmal Nägel mit Köpfen machen und sagen, was jetzt für Eltern das Richtige ist.
Da sind wir also gespannt. Sie haben sich da Gedanken gemacht und bündeln auch Ihre ganzen Erfahrungen und Ihr Wissen in diesen Gedanken. Und da dürfen wir jetzt gespannt zuhören und im Anschluss daran auch vielleicht noch die ein oder andere Frage stellen, die dem ein oder anderen dabei kommt. Bitte, Frau Miewes.
Wie lässt sich heute gegen all das viele Fragwürdige in unserem Zeitgeist nun noch standhalten und wie weiter gar christlich erziehen? Denn schließlich enthält unser Zeitgeist so viel Bedenkliches im Hinblick auf unsere Kinder, dass es doch schwerer möglich ist als früher, das Richtige vom Falschen, vom Schädlichen zu unterscheiden. Mancher von Ihnen wird als Eltern vielleicht noch nicht so unmittelbar all dem Fragwürdigen ausgesetzt sein. Und diese werden nun bei dieser unserer Thematisierung heute Morgen in der Lebenshilfe mit Recht sagen, bei uns ist doch noch alles in Ordnung. Mutter und fröhlich sind unsere Kinder und aufgeschlossen. Aufgeschlossen zum Beispiel für die Glaubensübermittlung, die ihnen im Firmenunterricht zuteil wird. Ruhig sitzen sie in der Messe oder im Gottesdienst neben ihren Eltern. Vermutlich kommen die meisten gut in der Schule zurecht und machen anstandslos ihre Schularbeiten. Soll man sich da womöglich künstlich Sorgen machen? Bei uns gibt es das noch. Ein gut katholisches, christliches Familienklima und auch entsprechende Erziehungsziele für unsere Kinder. Ich bin mir sicher, dass es in unserem Land glücklicherweise solche Familien noch gibt. Das ist ein Zeichen dafür, dass gläubige, verantwortungsbewusste Eltern unbeeinflusst von negativen Akzenten unseres Zeitgeistes eine klare Linie bei ihrer Kindererziehung vollzogen haben. Das ruft in der Tat Segen hervor. Diese wichtigen positiven Akzente müssen wir alle heute in unserem Bewusstsein nehmen, um mit erwachsenen Kindern dann auch noch weiter eine glückliche Familie bilden zu können. Deshalb werde ich als erstes einige Eckpunkte einer gut christlichen Kindererziehung aufzählen, die gewissermaßen ein bisschen überzeitlich ist. Als erstes möchten wir, dass unsere Kinder selbstständig werden, dass sie also in ihrem Leben einst anpacken, was bewältigt werden muss und dass sie per Schule bereit sind, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Eltern von gesunden Kindern machen die Erfahrung, dass ihre Kinder ab dem 6-Jährigkeit so weit sind, dass sie still sitzen, zuhören und beim Üben durchhalten können. Denn das sind die Anfänge, um als erwachsener Mensch später mit Pünktlichkeit und Konzentrationsfähigkeit in die jeweiligen Ausbildungs- und Arbeitsaufgaben heranzugehen. Für praktizierende Christen ist das für ihre Kinder zwar sehr wichtig, aber alles allein doch nicht genug. Sie hoffen darüber hinaus, dass ihre Kinder einen festen Halt im Glauben entwickeln. Und zu diesem gehört, dass sie in einem Elternhaus aufwachsen, in dem der christliche Glauben gelebt wird. Im Alltag, aber natürlich auch in der Gemeinde, in der Kirche, mit regelmäßigen Messebesuchen, Teilnahme an den großen christlichen Festen vor allem. Vor allem aber darüber hinaus, und zwar als das Wichtigste, als das Erfolgreichste auch, dass das eigene Vorbild der Eltern durch ihre Liebe und Sorge für die Kinder, durch ihre Einstellung zur Welt, durch ihre Zuwendung auch zu den Kindern, Bindung an die Erziehenden und dadurch später auch Verbindung zu anderen Menschen entsteht, mit der Möglichkeit, weitere Beziehungen aufzubauen. Unter dem Strich bedeutet das, wir können dann nämlich hoffen, dass mit Hilfe der Sakramente und für unsere Kinder unser dreifaltiger Gott lebenslänglich bewusst zum entscheidenden Richtunggeber ihres Lebens wird, was sie den Eltern abgeguckt haben. Das, was ist und bleibt, weil sie dann am Verhalten ihrer Eltern und Großeltern gelernt haben, dass unser Gott und unsere Nähe zu ihm der entscheidende Halt und Sinn unseres Lebens ist, indem man den Glauben an Gott ganz ernst nimmt und sich bei den wichtigen Entscheidungen nach den 10 Geboten etwa ausrichtet, Denn so können Familien eher lauter Verführungen, lauten Verführungen entgehen, die besonders als neu und nun als super richtig eingeschätzt werden. Sich als Neuerung geradezu aufblähen in unserer Zeit, so als müssten sie eine gute, feste Einstellung zum Leben verdrängen. Soweit so richtig, so allgemeingültig auch für das Erziehen heute. Aber darüber hinaus müssen wir uns jetzt mit unseren Kindern, die wir ja alle dem Zeitgeist ausgesetzt sind, bewusst mit den neuen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Dabei möchte ich zunächst erst einmal beim Jugendalter beginnen, weil Eltern diesem meist direkt ausgesetzt werden und nur selten darum herumkommen, sich Gedanken zu machen. Jugendliche finden die neuen Lebensstile meistens toll. Sie finden sie besonders verlockend, weil alle mitmachen, weil es nicht dasselbe ist, was Eltern und erst recht Großeltern für gut halten, weil sie als Pubertierende nun hoffen, hier das Neue, das Schöne, das Bessere und vor allem ihre eigene Freiheit zu finden. Dabei haben viele den neuen Gepflogenheiten echt böse Hintergründe, die ihnen sogar schaden können. Aber das merken die so Verführten dann nicht mehr. Deshalb brauchen sie Hilfe durch informierte, klarsichtige Eltern. Heute werden Kinder nun einmal mit Gegebenheiten konfrontiert, die es früher überhaupt noch nicht gab. Neuerdings sind sie zum Beispiel von Smartphone fasziniert. Sie sitzen mit dem kleinen Gerät auf dem Schoß und spielen daran herum, statt die Schularbeiten für die nächste Klassenarbeit zu machen. Manche kleben geradezu an Computerspielen oder auch am Fernseher fest und sind nicht ins Bett zu kriegen, obgleich da gerade ein scheußlicher Krimi mit X-Morden vorüberflimmert. Oder sie wollen in ein Ferienlager, wo es Zelte mit Jungen und Mädchen gemischt gibt. Sie wollen am Wochenende mit ihren Freunden die Nächte durchfeiern, am liebsten mit Alkohol. Sie stehen auf Disco-Besuchen ab Mitternacht. Sie fangen an, heimlich zu rauchen. Und was bitte rauchen sie? Oder sie kaufen sich heimlich Alkohol. Sie befreunden sich mit einer Familie, in der man in der Freizeit die Klamotten zwischen Junge und Mädchen tauscht. 14-jährige Mädchen bitten ihre Mütter, ihnen die Pille danach mitzubringen, weil sie nun angefangen hätten, mit ihrem Freund zu schlafen. Bei genauem Hinsehen zeigt sich dann, dass es sich eben nicht immer nur um übliche Pubertätsprobleme handelt, wie es sie früher schon gab, sondern dass sie in der Neuzeit einer scheinbar freieren Einstellung ohne jegliche Eingrenzungen gründen, die in den letzten 50 Jahren immer mehr zu einem allgemein modernen Lebensstil in den westlichen Ländern geworden ist. So viel Werbung für Sex zum Beispiel erleben die Kinder in ihrem Alltag schon auf dem Weg zur Schule. Wie drastisch springt ihnen die mehr oder weniger erlaubte Pornografie im Internet entgegen? Wie viele Anrechte werden den Kindern zugebilligt, die nichts Gutes im Schilde führen? So zum Beispiel, dass es ihnen per Facebook über lange Zeit möglich war, Eltern und Lehrer auf die Anklage, eine verleumderische Anklage, zu katapultieren. Kürzlich wurde ich mit einem 15-jährigen Mädchen konfrontiert, die einsam und merkwürdig naiv sich heimlich nackt fotografiert und ihre ganze Schönheit per Foto ihrem Freund präsentiert hatte. Der hatte das seinen Freunden zu deren johlender Freude herumgereicht. Ach, ach, die Arme, wie hatte sie leiden müssen, als sie sich nun vielen Blicken ausgesetzt sah und sich über üble Schmähworte ärgern musste. So viele Chancen haben die Jugendlichen nun also, sich allein durch die Apparate mit entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten per Internet letztlich auch zu schwer schädlichen Aktionen verführen zu lassen. Zum Beispiel mit Rezepten zum Hungern. Ich muss sagen, dass ich fast in Ohnmacht gefallen bin, als ich das gelesen habe. Also mit Rezepten zur Magersucht, einer so gefährlichen, lebensgefährlichen Essstörung. bis zum lebenslänglichen Untergewicht. Ein kleines Beizub mit schrecklichem Auswuchs. Ein mit seinem Aussehen unzufriedenen Mädchen war eigentlich nichts weiter los, als dass sie fand, die anderen seien hübscher. Kam auf die Idee, Gleichaltrige dazu anzustacheln, einen gemeinsamen Freitod in einem der niedersächsischen Wälder zu planen. Allein im letzten Augenblick hat ein Förster sie dann noch davon abhalten können. Oder ein anderes Beispiel. Jahrzehntelang ist hier bei uns dem sogenannten Maskenmann 9-jährige Jungen aus den Schullandheimen in unserem Umfeld im Schlaf zu stehlen und päderastisch zu missbrauchen. Erst nach Jahren und allein einem 9-jährigen als Opfer, der zur Polizei ging, statt zu schweigen, war es endlich zu verdanken, dass der Kinderschänder festgenommen und ihm das Handwerk gelegt wurde. Hier hatte sich auch die Schulleitung mit all den nächtlich offenen Türen in ihren Heimen als viel zu blauäugig erwiesen. Und ist es heute den Eltern überhaupt bewusst, dass jede Gewohnheit, die in zunehmendem Maße häufig fortgesetzt wird, die Gefahr in sich birgt, zu einer Sucht zu entarten? Alkohol, Rauschgift, Rauchen, Anschauen von Pornografie und sogar Teile von normalen Grundantrieben können bei zu viel Gebrauch schließlich in ein Verhalten hineinnötigen, das in immer umfänglichere und immer stärkere Anwendung zwingt. Mit dem eigenen Willen, so stellt der Befallene fest, lässt sich dann nichts mehr ausschalten. Also nichts lässt sich dann wieder rückgängig machen. Am Ende steht dann ganz und gar nicht die Freiheit, die man doch eigentlich suchte, sondern ihr Gegenteil, die psychische Gefangenschaft in diesem pathologisch gewordenen Suchtverhalten. Das muss heute jeder, besonders aber den Eltern, klar sein, um aufgrund dieses Wissens ihnen den Jugendlichen helfen können. Denn bereits bei all den eben genannten Neuerungen muss der Versuch gemacht werden, die schädlichen Gewohnheiten an ihrem Anfang wieder abzuschaffen, an ihrem Anfang zu zähmen. Das ist aber nur möglich, wenn die Erziehenden im Altersleben immer schon Vorbilder gewesen sind, sodass ihre Jugendlichen dem elterlichen Nein, das kann es bei uns nicht geben, überhaupt zuhören mögen. Sonst sind die Eltern nicht glaubwürdig. Sie werden überhaupt erst dann die Warnungen der Eltern zustimmen, wenn sie selbst bei diesen spüren, dass deren Einstellung in einer wissenden Liebe und in Informiertheit gründet. Zum Beispiel, nachdem diese ihnen den Mechanismus der Sucht erklärt haben. Deshalb ist es als Voraussetzung nötig, dass die Eltern sich fachlich darüber informieren, warum das unnachdenkliche Mitlaufen in den eben bereits genannten Neuerungen für die Kinder erheblichen, ihr späteres Leben oft schwerst beeinträchtigen, ja vernichtenden Schaden enthalten kann. Wenn Sie als Eltern nun über die Entstehung von Süchten Bescheid wissen, so schalten Sie sich also bitte ein, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter sich immer mehr in das eigene Zimmer zurückzieht und den Computer zuklappt, wenn sie eintreten. Und man ahnen kann, und diese Kinder geben es dann mühsam auch zu, sich allein mit den digitalen Verführungsmöglichkeiten beschäftigt haben. Fragen Sie nun aber nicht drauf los, sondern holen Sie den oder die Abgeschotteten heraus, zu gemeinsamer, zu einer beiden erfreuenden, freuenden, konstruktiven Tätigkeit. Bei Mädchen zum Beispiel miteinander backen oder miteinander schneidern. Bei Knaben eine tolle Bastelei mit Vater. Und das alles nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mit neuen Einfällen immer, immer wieder in der nächsten Zeit. Also eigenständig selbst kümmern als Eltern. Das bedeutet ganz gewiss, dass wir mit unseren Kindern am besten zunächst aber mit sogenannten Fremdschilderungen beim gemeinsamen Abendessen die jeweils virulent seienden Probleme dann auch einfach wie harmlos ansprechen, ohne gleich Verbote oder dergleichen auszusetzen oder sie auch nur zu meinen, sondern eben zu erzählen von einem 40-Jährigen, der sich nun mit 30 Zigaretten pro Tag schließlich einen Lungenkrebs eingehandelt hat und daran gestorben ist. Und die Jugendlichen nun auf diese Weise darüber aufzuklären, wo und wieso hier lähmender Schaden entstehen kann. Das ist nun ganz gewiss keine einfache Aufgabe. Dazu braucht man als erstes Regelmäßigkeit der gemeinsamen Abendmahlzeit. Als zweites eigenes Informiertsein. Drittens Wachsamkeit in Bezug auf die Kinder. Und viertens genug Zeit, um sich sogar auf längere Problemfälle einzulassen, um auf diese Weise Besseres, seelisch Bekömmlicheres an die Stelle mit ihnen setzen zu können. Im Verbund mit ihnen, das ist die beste Möglichkeit. Dazu müssen die Eltern aber selbst Klarheit haben, sonst haben sie keinen Erfolg. Sie können nicht die Lügen dann verkünden den Kindern, die in dem Mainstream stehen, über die Harmlosigkeit dieser ganzen Geschichten ausgeweitet werden. Nein, sie müssen besser informiert sein. Wir als Christen haben auf diese Weise doch Chancen, das gute Wollen und viel Unglück aus den Familien abzuwehren. Dazu ist dann noch nötig, die Hintergründe unserer allgemeinen Verführung voll ins Bewusstsein zu nehmen. Denn die erzieherischen Schwierigkeiten sitzen letztlich einer riesigen, langfristig sich zu vollziehenden internationalen Absicht, einem Plan auf. Ja, unsere kleinen pädagogischen Probleme gründen in großer Zahl bereits in diesem Plan. Ich weiß es deswegen genau, weil ich seit 1965 einen Abwärtstrend als praktizierende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten beobachten konnte und darauf aus Verantwortung öffentlich zu reagieren hatte. Ich musste darauf reagieren, weil ich schon damals sehr pointiert als Christ lebte und deshalb bereits erkannte, dass dieser neue, betont linke und vermischt damit auch der mehr oder weniger materialistische Trend in den Umfeldern auf Gottlosigkeit beruhte und dass auf diese Weise vor allem die von Gott eingerichteten Entfaltungsvorgänge der Kinder nicht mehr hinreichend beachtet wurden. Heute lässt sich wissenschaftlich sogar beweisen, unser allmächtiger Gott steht bereits hinter jedem einzelnen Fötus. Er begleitet also gewissermaßen jeden von uns unterfällig von Anfang an und lebenslänglich, eher heimlich, weil er den Menschen die Freiheit der Entscheidung nicht abnehmen will. Er hat bei diesem seinen unterschwelligen Vorgehen aber sehr feststehende Eckpunkte, die in seinen Naturgesetzen vorgegeben sind, die eingehalten werden müssen, wenn Menschen gesund heranwachsen sollen. Diese Eckpunkte gründen in der von Gott bestimmten Natur des Menschen. Und diese stimmen sogar mit der katholischen Soziallehre, ja mit den Aussagen von Jesus Christus wegen seiner Inkarnation überein. Diese Erkenntnis hat mich damals in die Öffentlichkeitsarbeit getrieben. Denn es ließ sich voraussagen, dass wir ohne bewusste und entschiedene Abwehr eine durch und durch seelisch kranke, traurige, arbeitsferne und süchtige Gesellschaft werden würden. Jetzt ist das alles eingetreten. Was also müssen christliche Eltern dabei an Hintergrundwissen über unsere allgemeinen seelischen Veränderungen haben? Erst in jüngster Zeit traten die Schäden, die aber bereits durch die Jahrzehnte anberaumten Gesellschaftsveränderungen gründen, massenhaft auf. Heute erst können wir genau wissen, dass es in der Tat internationale Organisationen gibt, die die Vernichtung des christlichen Abendlandes und den Gewinn der Weltherrschaft zum Ziel haben. Diesen negativen Einflüsterungen sind wir, wie gesagt, hier in Deutschland bereits seit Jahrzehnten geradezu ausgeliefert worden, indem in vielen Neuheiten zerstörerische Schwerpunkte programmiert sind, die nicht in der Öffentlichkeit klar werden. Folgende Schwerpunkte wurden als Mittel zu diesen Zielen in Aktion gesetzt. Erstens die Aufweichung der Familie, diesem bewährten Ort der Geborgenheit, besonders durch eine grundsätzliche Scheidungserleichterung, die bereits 1975 in einer großen Strafrechtsreform vorangetrieben wurde, indem man die Ehe auf Lebenszeit als überholt herabstufte. Unser Parlament hat auf diesem Boden sogar im vorvorigen Jahr die Ehe mit mehreren Partnern nun mit Mehrheit zu einem Gesetz erhoben. Mit vielen anderen Menschen oder wechselnden Menschen, wie auch immer, die Auflösung der Ehe. Aber für uns Katholiken hält unser Herr Jesus Christus zu unserem Schutz die Ein-Ehe auf Lebenszeit für eine notwendige und glücklicher machende Institution. Das können wir in den Evangelien nachlesen und im KKK, dem großen Katechismus von Benedikt, neu geschaffen, bestätigt finden. Und zweitens, der zweite Faktor in dieser Verführungsstrategie ist die Vergötzung der Sexualität mit der Devise, man braucht wie Trinken von Wasser, Sex von der Wiege bis zur Bahre. Auswüchse dieser Art sind jetzt schon absurde Sumpfblüten geworden. Wenn aber der Naturtrieb Sexualität so vergötzt wird, verschwindet auch die Gegebenheit aus dem Bewusstsein des Menschen, dass das Ziel der Sexualität zunächst allein die Fortpflanzung ist, dass er also in die Ehe gehört. Wenn also zum Beispiel in der Ehe ohne Trauschein jahrelang Fruchtbarkeit verhütet wird, ist das ein extrem unnatürlicher Verhaltensstil, was nicht selten durch die jahrzehntelange Östrogenisierung der Frau, ja nun diese epidemischen Brustkrebsfälle und andere gynäkologische Erkrankungen zur Folge haben kann. Das soll natürlich nicht heißen, dass jeder Brustkrebs diese Ursachen hat, aber es gibt sie heute in einer viel größeren Zahl, als es je früher Brustkrebs gegeben hat. Der dritte Eckpfeiler dieses Zerstörungsprogramms für das europäische Christentum ist die Auflösung der Autoritäten weltlicher oder auch kirchlicher Hierarchien. Denn wir sind hierarchisch angeordnet. Schon in der Familie sieht man das. Meistens bekommen wir etwa im Abstand von 2 Jahren immer neue Kinder in einem hierarchischen Gefolge. Und Mutter und Vater sollten in der Familie nicht irgendwelche Untergebenen sein, sondern sollten immer noch das Heft in der Hand haben, in hierarchischer Weise. Also die kirchliche und die weltliche Hierarchien, die sollten aufgelesen werden. Und das war natürlich ein Großangriff auf die Pädagogik. Vor kurzem sagte mir eine Grundschullehrerin hier aus Niedersachsen, ein geregelter Unterricht sei bei ihr nicht mehr möglich, weil die Kinder den Anweisungen der Lehrerin einfach nicht mehr folgten, wenn sie ihm nicht passten. Das mag zwar nicht überall schon so sein, ist aber eine Folge des generellen Autoritätsverlustes. Dabei ist das Lernen von erfahrenen Erwachsenen eine Grundbedingung jeglichen Lernerfolgs. Wir haben versucht, das abzuschaffen, indem wir sagen, das soll das Kind alles alleine können. Und dann fühlt sich das Kind selbst verarscht, wenn es noch gesund ist. Und letztlich ist unsere missliche gesellschaftliche Lage viertens dadurch entstanden, dass eine Angleichung aller an alle zu erreichen versucht wird. À la Marx, dem Gründer des Kommunismus, meint man damit, Gerechtigkeit erwirken zu können. Also mit Hilfe einer Gleichheitsideologie, die dem Wesen des Menschen und der Würde des Einzelnen gar nicht entspricht. Denn es gibt überhaupt keine gleichen Menschen. So wissen wir heute wissenschaftlich, jeder ist laut DNA anders als der andere. Jesus Christus geht auf die individuellen Begabungen hingegen ein und lehrt uns damit die Wahrheit. Und es hat sich längst erwiesen, dass sie Segen bringt, während die neue Ideologie des Neides à la Kain Unglück und Zerstörung bewirkt. Vor der Gewalt dieser abgrundtiefen Bemächtigungsstrategie stehen wir in den westlichen Gesellschaften. Sie geht von Gottlosigkeit und einer Fehlvorstellung über die alleinige Allmacht des Menschen aus und ist damit die Ursünde, die schon in der Genesis gemeint ist. In den Medien wird dann auch häufig ganz offen mit einer betonten Christenfeindlichkeit agiert, besonders mit Angriffen auf die katholische Kirche. Dies müssen wir uns wirklich klar machen. Wir können diesen Vernichtungsstrom nicht gewachsen sein, wenn wir einfach dafür Augen und Ohren zumachen. Denn der Zugriff auf die Kinder findet ja sogar auch im Schulunterricht und über neu erstellte Gesetze statt. Was sind diesen Umtrieben nun einmal? Wir sind diesen Umtrieben nun einmal ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Denn wir haben hierzulande nun einmal eine Schulpflicht. Und die Lehrpläne sind in verschiedenen Fächern bereits direkt voll ideologisiert. So gilt es heute plötzlich als modern, auf Gender zu stehen. Was heißt das? Als Folge der Befreiung zur Sexualität wurde 1995 Gender, und das heißt zu Deutsch Geschlecht, in die Schulpläne eingeführt. Diese neue Ideologie behauptet, dass es nicht in etwa angeborener Weise nur zwei Geschlechter gebe, so fängt die Bibel überhaupt schon an, als Mann und als Frau schuf er sie, sondern dass jede seiner Geschlechtlichkeit selbst bestimmbar sei, wenn ihm sein Geschlecht, mit dem er geboren ist, nun einfach nicht passt. Jedes neugeborene Kind sei in dieser Hinsicht eigentlich freier, als es von Anfang an aussieht. Man kann ja sehen, wenn es aus dem Leib herauskommt, ob es nun ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen ist. Stattdessen könnte jeder Mensch später, dann auch bald schon in der Kindheit, selbst bestimmen, welchem Geschlecht er zugehören wolle. Es gäbe viele verschiedene selbst zu wählende Möglichkeiten, sich zu definieren, zum Beispiel durch Homosexualität, durch Transgender, durch Bisexualität oder quer, das heißt im Wechsel sich mal so und mal so verhalten, als Mann oder als Frau oder als Transgender oder wie auch immer. Einige Beispiele. So ist es neuerdings schick, sich von Kindergartenalter ab als Junge nicht selbstverständlich auch für einen Jungen zu halten. Oder als Mädchen, sich nun auch wie ein Mädchen zu benehmen, also mehr in die Puppenecke zu gehen und da die Puppen an- und auszuziehen, statt auf den Bäumen herum zu klettern. Es gibt nun schon Erzieherinnen, die ihren Schützlingen erzählen, dass es nicht unbedingt gut sei, sich an das eigene körperlich erkennbare Geschlecht zu halten. Eltern sollten spätestens nach diesem Vortrag wissen, dass das eine Ideologie ist, die, wenn sie fortdauert, ihrem Kind schweren seelischen Schaden zufügt. Das Kind gerät dann in eine tiefe mentale Unsicherheit, wenn es zu früh mit sexuellen Vorgängen konfrontiert und im Hinblick auf sein Geschlecht verwirrt wird. Von einem Kindergarten, der solche Ideologie anzuregen sucht, sollte ihr Kind unverzüglich abgemeldet werden. Aber das ist nur eines von hunderten Beispielen, die beweisen, dass wir hier in vieler Hinsicht von einem unnatürlichen und letztlich auch für unseren Kindern unbekömmlichen Geist verführt werden sollen. Er tritt auf als neu und als scheinbar besser als die bewährte katholische biblisch orientierte Lehre. Eine weitere Lehre. In den meisten Fällen, Schulen, wird es schon per Sexualkundeunterricht für selbstverständlich gehalten, von der Geschlechtsreife ab Geschlechtsverkehr zu haben. Auch als zwei Jungen oder als zwei Mädchen miteinander. Dazu kommen aus dem Verein LSBTQ, der genannten, eben genannten Personen, zwei sympathische Männer in den Unterricht, die das mit Genehmigung des Schuldirektors und dem vorher befragten und den voll befragten Eltern den Kindern beibringen. Als jüngsten dieser Fälle habe ich gerade erlebt, dass die Mutter, deren Kinder in einer staatlichen Schule sind, zum katholischen Herrn Direktor ging und ihn bat, dem doch nicht nachzugeben und diese Männer nicht einzuladen. Daraufhin hat dieser traurig und entwaffnend gesagt, das könne er sich nicht leisten. Dann würde er unter den Direktoren in der Konferenz ausgegrenzt. Vielleicht wird demnächst diese Mutter mehr Erfolg haben, denn sie kann nun mit dem großen Appell von Papst Franziskus argumentieren, der die Gender-Ideologie in den Mittelpunkt steht und als unbrauchbar bezeichnet. Was können also christliche Eltern dagegen tun? Sie müssen ein Lobby bilden und auf Elternversammlungen lautstark und gut informiert protestieren. Denn dies alles geschieht in der schleichend vorangetriebenen Absicht, den Eltern das vom Grundgesetz zugeschriebene Vorrecht, ihre Kinder zu erziehen, zu Fall zu bringen. Diese Befreiung der Kinder von ihren Eltern wird immer neu versucht, und zwar durch die Bemühungen um eine Änderung des Grundgesetzes. Denn diese billigt den Eltern ja den Vorrang bei der Erziehung ihrer Kinder zu. Einmal mehr versucht man zum Beispiel in Berlin jetzt mit Hilfe der Propagierung von Kinderrechten wieder die Übernahme durch den Staat durchzusetzen. Vor vielen Jahren schon hat unser jetziger Finanzminister Olaf Scholz mit angemaßter Kompetenz diesen Anspruch des Staates auf die Kinder zu sagen gewagt, wir, die Regierung, wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Das ist auch jetzt in unserer Gesellschaft das Ziel und wird deshalb heute bereits Kindern spätestens im Alter von einem Jahr zugemutet. Denn viele unserer Kinder sollen, so will es der ideologische Trend, am besten von Anfang an im Kollektiv aufwachsen. Obgleich es heute keine einzige einschlägige Wissenschaft gibt, die jetzt nicht hieb- und stichfest international bestätigen kann, dass die Kindererziehung in einer stabilen Familie die weitaus besseren und glücklicher machenden Erfolge hervorbringt, als das Aufziehen von Kindern im Kollektiv. Trotzdem sind diese kollektivistischen Ziele à la dem Kommunisten Marx bereits schon seit Jahrzehnten im Gange, obgleich jedermann erkennen kann, wie schlimm falsch dieser Trend ist. Sind die Kinder hiervon gebildeter geworden? Nein, sie sind schulisch sogar vom hohen Niveau des ersten Nachkriegsjahres auf einem unteren Status abgesunken. Das hat im internationalen Vergleich die OECD, eine internationale Kontrollinstanz für die deutschen Schulen, sukzessiv in den vergangenen Jahren festgestellt. Können unsere Kinder nun mehrheitlich gesund ins Erwachsenenleben entlassen werden? Oh nein, wir sind, wie gesagt, vielmehr eine kranke Gesellschaft geworden. Die WHO hat zugeben müssen, dass unter allen Beeinträchtigungen mehr als Krebs- und Kreislauferkrankungen Depressionen in unserer Gesellschaft die häufigsten Erkrankungen sind. Aber das zeigt sich nun nicht etwa erst heute bei den 50-Jährigen, sondern mit Erstsymptomen zum Beispiel, den Essstörungen bei kleinen Kindern, der Bewegungsunruhe im Grundschulalter und allgemein in der großen Schwierigkeiten von Eltern mit Wutanfällen, Aufsässigkeiten, Aggressionen ihrer Kleinen oder gar mit Selbstmorddrohungen der älteren Kinder fertig zu werden. Wenn dergleichen erst eingerastet ist, dann ist wirklich guter Rat teuer. Kinderpsychotherapie hat Hochkonjunktur. Meine fachlichen Prognosen dieser Art sind als Folge der kollektivistischen Veränderung in unserer Gesellschaft mittlerweile alle eingetreten. Den Kindern fehlt dann eine wichtige Eigenschaft, die Bindungsfähigkeit. Wie schädlich, wie gemein ist diese Strategie der Verführung von Kindern und erst recht von Jugendlichen, womöglich gar mit Hilfe von staatlich sanktioniertem Schulunterricht. Es gibt allerdings aber auch Schulen, meist christliche Privatschulen, deren Leiter diesen verführerischen Unsinn nicht mitmachen, und kluge Eltern bilden hier im Norden auch bereits miteinander Fahrgemeinschaften und nehmen weite Wege in Kauf, um ihren Kindern eine christlich orientierende Schule zu ermöglichen. Was also müssen christliche Eltern mit Aussicht auf Erfolg tapfer und fest in Kopf und Herz haben? Sie brauchen heute als erstes die Einsicht, dass wir als Christen keineswegs ein Auslaufmodell sind und sich resigniert den Kopf einzuziehen. Vielmehr bestätigen seriöse Wissenschaft und praktische Erfahrungen die zentralen biblischen Aussagen. Christlich gelebte Familien haben deshalb die meisten Chancen, Kinder zu gesunden Erwachsenen zu erziehen, wenn sie ihre Kinder mehr beachten. Besonders persönliche Begabungen lassen sich bei guter Beobachtung oft früh erkennen und anregen mit einfachen Mitteln. Darüber hinaus müssen die unterschiedlichen Reifestufen des sich entfaltenden Kindes besonders bedacht werden. Das brauchen wir als pädagogisches Grundwissen. Denn das Vollziehen dieser Grundlinien gehört zum Willen unseres Schöpfers. Und zwar im Verbund mit der Natur des Menschen. Falsche Eindrücke prägen sich, wie die richtigen, vom Säuglingsalter ab, besonders dann im sich entfaltenden Gehirn ein. Das wissen wir heute wissenschaftlich. Der Kernpunkt für christliche Eltern muss in unserer Situation heute heißen: Lebt als Familie im Alltag den christlichen Glauben. Dann bekommen die Kinder den besten Wurzelgrund. Doch wir haben heute im digitalen Zeitalter auch neue Möglichkeiten zu neuer Hoffnung bekommen. Denn nun beginnen viele wahre und natürlich votierende christliche Menschen mehrerer Konfessionen Mehrheiten zu bilden. In einem direkt Jesus Christus zugewandten Geist entsteht ein zweites Postulat. Eltern brauchen offene Augen und Ohren für ihre Kinder. Stilles Beobachten ist oft besser als lautes Kommandieren und Herumschimpfen. Das Vorbild wirkt nachhaltiger als intellektualistisches Wortgeklingel. Aber sie brauchen auch von den Eltern, besonders vom Vater, vorgelebte Grenzsetzungen und Grenzziehungen. Als drittes müssen wir versuchen, uns als Eltern einzufühlen in das, was unsere Kinder in der jeweiligen Phase vor sich geht, und von dieser Empathie her mit den Kindern umgehen. Und vor allen Dingen brauchen die Eltern Beachtung der Gegebenheit, dass die Seele des Kindes verletzlich ist, und zwar wie eine kostbare Pflanze. Je jünger sie ist, umso mehr. Als Resümee lässt sich sagen, dass alles heute nur geht, indem wir uns beim Umgang mit den Kindern in dieser Zeit als Christen um eine Unterscheidung der Geister dringend bemühen müssen. Denn heute bewahrheitet sich ein in Gottvertrauen gelebtes Christentum auf der ganzen Linie. Da haben die Amerikaner schon Statistiken drüber gemacht. Dazu brauchen wir heute aber nun einmal ein christliches, ein verantwortliches Bewusstsein darüber, dass böser Vernichtungsgeist in unserem Land wirksam ist und keine Verschwörungstheorie. Diese Erkenntnisse sollten uns noch sehr viel mehr zu bewusstem Zusammenhalt herausfordern. Unsere wunderbare katholische Familie mit häufig noch zahlreichen Kindern bedürfen nach Kräften aller Hilfe. Sie bedürfen unserer Solidarität, unserer Gemeinsamkeiten, unserer Unterstützung. Wir dürfen ja unsere Familie nicht im Regen stehen lassen. Wie das im Einzelnen geht, das lässt sich in meinen vielen Schriften nachlesen. Jeder muss mithelfen, dass Eltern nicht harmlos und unbewusst in diesem lauten Strom mitschwimmen. Wir müssen alle mitversuchen, Zerstörung in den Familien und Unglück in der jungen Generation vorzubeugen. Auch bei mir darf jeder Mensch per Mail unentgeltlich um Hilfe anfragen. Ich antworte umgehend. Wir müssen uns heute aber darüber hinaus als Christen mit viel Gebet, mit vielen Bitten um Gottes Erbarmen mühen. Denn nur durch das Eingreifen des Herrn, des Positiven, samt dem Bitten der Gottesmutter, letztlich also nur durch unsere Liebe für den Herrn und für unsere Kinder, ist es heute noch zu schaffen, den Fallstricken des Bösen in unserem Zeitgeist wirkungsvoll zu begegnen. Denn dies ist die bereits erfahrene Wahrheit. Es ist der Herr, der unseren Kindern das Leben schenkt. Es ist der Herr, der den Eltern den Geist opfervoller Liebe eingibt, von dem Augenblick an, in dem sie ihr Kind in den Armen halten. Es ist der Herr, der sogar mit Hilfe von Hormonen dem Gehirn Einsicht schenken, die es den Eltern ermögliche, ihre Kinder gesund zu erziehen. Wie sehr wünsche ich Ihnen, dass Sie das alles mit Gottvertrauen beherzigen mögen. Denn dann werden Sie erfahren, dass Gott ein solches Erziehen belohnt, indem unter elterlichem und großelterlichem Schutz und Schirm bindungs-, liebes- und leistungsfähige Menschen heranwachsen.
Ja, soweit der Vortrag von Christa Mewes, umfassend, wie Kinder in dieser Zeit gut christlich erziehen. Vielen Dank, Frau Mewes, für diese Worte, die uns natürlich vielleicht auch ein bisschen benommen hinterlassen. Und es verbleibt nur wenig Zeit, aber ein bisschen bleibt schon noch. Wenn Sie das ein oder andere anmerken möchten, dann können Sie das jetzt noch tun unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie erst die 0049 und dann 89517-008-008. Sie können gerne noch eine Frage stellen, hier direkt einbringen an Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, zum Thema wie sollen wir die Kinder in dieser Zeit gut christlich erziehen. Jetzt gleich, hier nach der Musik, geht es dann weiter in der Lebenshilfe. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eben einen Vortrag gehört von Christa Mewes zum Thema, wie Kinder in dieser Zeit gut christlich erziehen. Ja, wo sie alle Dinge auch angemahnt hat und auch den Ausblick gegeben hat, ja, dass man die Kräfte bündeln muss, dass es natürlich schon ein schwieriges Unterfangen ist und dass Eltern heute ja auch die Aufgabe haben, durch Wissen, durch Wachsamkeit schon sehr bewusst auch mit den Kindern in der Familie umzugehen, vieles zu wissen, ja, wahrzunehmen, um auch entsprechend reagieren zu können. Aber ich denke, man darf natürlich auch den Mut nicht verlieren und auch das Gottvertrauen. Und ja, jetzt wollen wir noch hören, was hier an Fragen reinkommt. Das hat sich aus München Frau Kopfmüller gemeldet. Mit der bin ich jetzt hier verbunden und grüße Sie recht herzlich. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich wollte fragen, also ich bin Mutter, ich habe einen Sohn, der ist 5 und ich habe immer wieder den Impuls, also wenn man alles so mitbekommt, ich bin auch selber Lehrerin, wenn man da so alleine dasteht mit, also was in der Schule alles jetzt so abgeht, habe ich oft den Impuls zu sagen, ich gehe ziehe ein Land um oder wandere quasi aus, wo Homeschooling erlaubt ist. Und da wollte ich Ihre Meinung dazu gerne hören, Frau Mewes.
Nun ja, ich habe ja schon gesagt, wir dürfen nicht dazu schweigen. Das setzt natürlich voraus, dass die Kinder überhaupt erzählen, was sie in der Schule erleben. Und da hat man eben allgemein mehr Glück, wenn man Töchter hat. Wir Mädchen, wir reden ja mehr und haben auch ein größeres Mitteilungsbedürfnis. Und deswegen bin ich ja immer dafür, dass man sehr, sehr pflichtbewusst eben die tägliche Abendmahlzeit einrichtet. Und aber auch Jungen geben in dieser Hinsicht Dinge von sich, aber meistens nur mit einem Satz oder so. Nicht? Also mit dem Lehrer will ich nie wieder was zu tun haben, was der mir da heute erzählt hat oder so. Und dann, dass man nachfragt, gibt ja nur zu schlechte Zensuren oder was ist mit ihm los? Und es ist auch nicht schlimm, wenn an diesem Tisch jetzt solche Fragen wie der frühe Sex zum Beispiel, die zum Beispiel die eine Tochter gefordert hat, von ihr die Pille danach zu geben, dass sie dann nicht scheuen, dass auch ihre 10- und 8-Jährigen dergleichen hören. Dann wissen sie nicht genau, worum es sich handelt. Dann nehmen sie das aber auch so auf, während sie gerade den schönsten Käse vor sich haben. Aber sie werden schon in dieser Weise beeinflusst, also mehr kritischen Geist zu haben, wenn jetzt in der Schule Sexualkundeunterricht gemacht wird oder wenn der Religionsunterricht einfach nur eine Farce ist dessen, was wir glauben. Also dann müssen wir, dann haben wir viel mehr Chancen, mehr an unsere Kinder heranzukommen. Und dann müssen wir natürlich, also vielleicht manchmal auch im stillen Kämmerlein, dann noch weiter richten. Nicht um diese Schäden abzubauen. Es lohnt sich auch, in die Schulbücher hineinzugucken. Viele Schulbücher sind jetzt ja schon ganz unverblümt ideologisch. Ja, da wird eben einfach vorausgesetzt, dass wir kein festes Geschlecht haben.
Ja, Frau Kopfmüller, das ist jetzt vielleicht natürlich eine schwierige Frage und da kann man vielleicht auch nur Ihnen den Mut geben und wünschen, dass Sie da Gleichgesinnte finden. Wenn Sie schon Lehrerin sind, dann sind das ja auch schon ganz gute Voraussetzungen, die Sie da mitbringen, auch vielleicht von anderen gehört zu werden. Ich wünsche Ihnen da alles Gute.
Dankeschön, ja.
Auf Wiederhören und vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, jetzt hätten wir hier gerade noch eine weitere Hörerin gehabt. Die hat sich jetzt aber gerade hier rausgeschaltet. Ja, Frau Mewes, eben, da klingt es schon an. Ja, wenn man das hört, dann mag man vielleicht eher den Kopf in den Sand stecken. Das soll natürlich eben gar nicht der Fall sein. Aber auch wenn man bedenkt, Kräfte zu bündeln, dann ist es in der Realität ja auch schon oft schwierig, diese Kräfte zu bündeln, weil es da ja auch oft schon Unstimmigkeiten gibt und die können wir uns vielleicht gar nicht erlauben. Also auch in religiösen Kreisen oder dass es da der ein oder andere das vielleicht gar nicht so ernst nimmt. Ja, was würden Sie noch mit als positiven Ausblick geben? Noch vielleicht ein bisschen ein Mutmacher, sich doch diesem ganzen gesellschaftlichen Trend entgegenstellen zu können und die Hoffnung da nicht aufzugeben.
Es gibt ja ein Kriterium. Die Geschichte hat es bewiesen. Die Lügen, und das ist eine Lüge über uns. Es ist eine Beleidigung unseres Gottes, zu sagen, der Mensch könnte allein mit sich fertig werden und könnte machen, was ihm gerade gefiele. Nicht, das ist in der Genesis ja schon ganz deutlich. Es wird also auf diese Weise doch uns in der Geschichte vorgebracht, dass Lügen kurze Beine haben und dass sich doch die Wahrheit immer wieder durchsetzt. Sonst wäre das Christentum heute gar nicht mehr lebendig. Wenn dich nicht immer wieder, meistens über Einzelne, dann wieder Erschütterte vom Glauben, wieder neu als das Richtige, das Gute, ja das Lernbare und Lebbare vollzieht. Nicht, das müssen wir dann versuchen. Also davon können wir ja wirklich Mut kriegen. Und so schlimm die Apokalypse ist von den Johannes Offenbarungen, sie endet mit einem Sieg unseres Gottes. Nicht? Also der Sieg ist gewiss auf seiner Seite, daran ist gar keine Frage. Es fragt sich nur, wie viele Opfer diese schrecklichen Lügen, diese zum Teil auch vernichteten Leben dann noch sein müssen, wenn wir schlafen. Wir dürfen nicht schlafen heute. Ich, abgesehen davon, dass wir uns eigentlich in einer Situation befinden, wie die Jungfrauen mit ihrem Öl in den Lampen. Nicht wir haben in den Lampen, das gehört auch zur, das ist auch gemeint mit diesem Vortrag und mit dieser Form von Kinderbeachtung.
Genau, wenn Sie auch sagen, es gibt bestimmte Mittel, die zu diesem Ziel führen sollen, nämlich die Familie aufzulösen, das merken wir ja, Sexualität auch als Götzen zu anzubieten, mehr oder weniger. Oder den Punkt, den Sie sprechen, dass ja auch ein Bestreben dahinter steckt, alle weltlichen, kirchlichen Autoritäten, Hierarchien aufzulösen, schließlich auch die marxistische Gleichheitsideologie, die uns weismachen will, dass dann alles besser wäre, Gender-Ideologie, davon haben Sie auch gesprochen, natürlich. Jetzt gibt es, ist das ja oftmals aber eine Minderheit, die bestimmte Regeln und Standards und Gesinnungen für eine Mehrheit festlegen möchte. Man kann natürlich auch sagen, viele Menschen gibt es, die in der Mehrheit eigentlich überhaupt nicht damit übereinstimmen. Jetzt wird ja von den Medien ein Bild geprägt, was aber in der Wirklichkeit so vielleicht auch gar nicht da ist.
Ja.
Was meinen Sie?
Das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, die ja daran liegt, dass wir eben eine Natur haben und zu den primitiven Faktoren unserer Natur das Mitlaufen, also der Herdentrieb, gehört. Wir laufen mit, nicht? Wir haben, also meine Generation hat das ja noch bei Hitler erlebt. Es war erschreckend und erstaunlich für meine Eltern, die von Anfang an dagegen waren. Wie das Volk jetzt darauf reagierte, auf diese Möglichkeit im gleichen Schritt stramm zu stehen und jetzt wieder eine große, wunderbare Ordnung zu machen und Heil Hitler zu schreien und damit eine riesige Häresie und Blasphemie gegen Gott einzuinszenieren. Nicht so ist es gewesen. Und wir können es an der Sowjetunion erzählen, die kollektiv erzogen haben, wer weiß wie, sodass Gorbatschow trauernd zum Schluss sagt, daran ist die Sowjetunion gescheitert, dass wir die Frauen viel zu früh in die Produktion gestellt haben. Wir haben die Erfahrungen und an diesen Erfahrungen auch mit unseren Kindern, auch mit denen, die jetzt die ersten 3 Jahre zu Hause geblieben sind, obgleich es nur noch Fahrräder gab und nicht mal mehr ein Auto oder wie auch immer, nicht zu Hause geblieben sind und jetzt den anderen davonlaufen, nicht, und jetzt ein wundervolles Abitur machen und sofort anfangen zu studieren und dann herrliche Doktorhüte auf den Köpfen haben. Das habe ich auch in meiner Familie erlebt. Nicht, es kommt hier eben doch darauf an, dass sich unser Christentum direkt bewahrheitet in unserer Opferbereitschaft, indem wir eine Opferbereitschaft für unsere Kinder, für unser Dasein in der Familie bringen. Bringen wir eine Freude und ein Mitmachen in der Wahrheit zum Vorschein. Nicht, in dieser Weise ist es alles ganz logisch. Und wir brauchen uns gar nicht darum zu schämen, denn wir alle, ganz egal, ob wir Verführte oder nicht Verführte sind, setzen im Grunde auf die Liebe. Wir möchten geliebt sein und wir wollen nach Möglichkeit, wenn wir gesund sind, auch zurücklieben in Dankbarkeit, auch unserem Gott gegenüber.
Das heißt, wenn man da jetzt so eine Bilanz zieht, dann möchte man meinen, dass die Menschen eigentlich aus der Vergangenheit doch wenig gelernt haben. Gerade wenn sie andere Diktaturen ansprechen, wo Menschen natürlich erst einmal der erste Impuls ist, mitzulaufen und Farbe zu bekennen, dass es immer erfordert viel mehr Energie und Kraft, auch wenn man vielleicht gegen etwas ist. Aber wir durchlaufen ja heute auch so eine Phase, gewisserweise der Gesinnungsdiktatur, wo eigentlich auch genau das gefordert ist, dass wir Farbe bekennen oder dass wir einstehen für etwas und damit auch anderen Menschen Mut machen, so wie hier heute an diesem Vormittag vielleicht.
Ja, und deswegen müssen wir uns ja auch in dieser Weise bemühen, dem entgegenzusetzen, dass es nicht das alleinige Ziel des Menschen ist, einfach sich nach den anderen zu richten. Die anderen, sich nach den anderen zu richten, gehört zu den Urtrieben des Menschen. Auf die wie ein Schaf, Christus hat uns oft als Schafe bezeichnet, wie ein Schaf auf dem gleichen Ton zu blöken und um Himmels Willen kein schwarzes Schaf zu werden, dann wird man gemobbt und so weiter. Und dieses ist ein so mächtiger Trieb, deswegen hat Benedikt ihn auch im Parlament aufgerufen, die Ökologie des Menschen. Wir müssen erstmal erfassen, wie gefährdet jeder von uns durch das Bedürfnis mitzulaufen, das für richtig zu halten, was die Mehrheit für richtig hält oder was der falsche Prophet für richtig hält, dem wir da nun gerade jetzt im Moment nachlaufen. Nicht, dass das ja eine allgemeine, für jeden Menschen eine Gefahr ist und umso mehr, je unnachdenklicher er bleibt. Er muss das aus seinem Unbewussten, und dazu sollte gerne mein Vortrag dienen, hervorholen und muss mit Klarsicht auf diese Weise dann den Kindern sagen können, wo der richtige und wo der falsche Weg ist.
Wenn Sie auf Ihr reiches Leben zurückblicken, Frau Mewes mit 94 Jahren, und eigentlich auch vermitteln, dass die Liebe die größte und auch die stärkste Gegenkraft gegen alles Widrige und Unnatürliche ist, können Sie dann auch sagen, dass Sie auch immer wieder diese Erfahrung bis heute machen? Sie laden ja auch jetzt immer noch Menschen ein, sich zu melden mit ihren Problemen, darf man sich direkt auch an Sie kostenlos wenden, das haben Sie eben gesagt. Und ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch viele Lichtblicke, die Sie erfahren dürfen, oder?
Ja, nein, die Eltern sind grundsätzlich, also schon ganz und gar, wenn sie in irgendeinem ungelösten Problem sitzen, was ja dann bei meinen Mails immer der Fall ist, nicht, dann sehr aufgeschlossen und möchten das auch annehmen. Schon ganz und gar, wenn ich dann Ratschläge gebe, die dann einschlagen, dass der Junge jetzt wieder aufs Klo will und nicht alles zurückhält, bis er in dem Mittagsschlaf das ganze Bett voll macht. Oder wenn er jetzt aufgehört hat, die Nägel zu beißen oder die Haare auszureißen. Ich lade sie dann ja auch immer wieder ein, mir nach einem halben Jahr, sage ich meistens, auf jeden Fall sich wieder zu melden. Und dann ergibt sich ja, dass hier durch mehr Einsicht, und manche Eltern sind dann ja auch wirklich sehr nachdenklich und werden so nachdenklich, dass sie sogar, also meine wissenschaftlichen, ich habe ja zwei Bücher da, Geheimnis Gehirn, da ist das alles wissenschaftlich aufgezählt, wie weit wir in der Tiefe unserer Seele eben erstmal von unserer Urnatur leben zu wollen, bestimmt werden. Und dass dagegen ja das große Postulat erscheint, ich habe euch aber nach meinem Ebenbild geschaffen. Ihr sollt mehr werden als nur ein kompliziertes Tier. Nicht das wollen und sollen wir nicht. Und deswegen dürfen wir uns auch so nicht benehmen.
Ja, in diesem Sinne möchte ich das als Schlusssatz, als guten Schlusssatz werten und Ihnen ganz herzlich danken, Frau Mewes, dass Sie uns auch heute noch einmal zur Verfügung standen mit einem umfangreichen Vortrag zum Thema, wie Kinder in dieser Zeit gut christlich erziehen. Und dass Sie auch vielen Familien da auch Mut gemacht haben, auch, dass es eben auch diese ganzen positiven Ansätze und in Familien gibt, Kinder christlich, gut christlich zu erziehen und wie wichtig eben auch diese natürlichen Grundlagen sind, die Natur des Menschen zu berücksichtigen. Ja, um dann letztendlich das zu haben, was wir uns alle wünschen, zukunftsfähige junge Menschen, die einmal das Geschick in ihre Hand nehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Frau Mewes. Und vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Engert, für die nach wie vor so fantastische und einfühlsame und gewiss empathische Moderation.
Dankeschön. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, Sie haben auch Brauchbares mitgenommen für den Alltag, sind neu gerüstet und gut ausgestattet. Und ich danke auch fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, dass Sie auch all das mit Kraft und Mut und Liebe angehen können. Und sage auf Wiederhören, Ihre Anjuta Engert. Und vergessen Sie nicht, in der Nachtwiederholung um 23 Uhr können Sie diese Sendung noch einmal hören oder auch im Podcast-Angebot unter www.horeb.org.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.